Dokumentation, in dem genau alles festgelegt ist, in hunderten von Paragraphen. Wahrscheinlich gehen sie sogar in die Tausende, die jeweils sagen, was was bedeutet und was was wann machen soll. Die Programmiersprachen wie C und andere Programmiersprachen auch haben im Allgemeinen entweder eine formelle oder eine informelle Sprachspezifikation. Und diese gibt uns vor, nicht nur wie die Struktur der Sprache aussieht, sondern auch, was die Bedeutung der Sprache ist. Und das teilen wir grob auf in die Syntax der Sprache und die Semantik der Sprache. Und diese beiden unterteilen wir wiederum in die lexikalische Syntax der Sprache, also den Teil der Sprachdefinition, der uns sagt, was die kleinen Bruchstücke sind, aus denen die Sprache besteht, zum Beispiel Strings oder Zahlen oder geschweifte Klammer auf, dass das Dinge sind. Und die, das, was wir eigentlich als die grammatische Sprachstruktur bezeichnen, also die rekursive Grammatik, oft als BNF-Spezifikation angegeben, die die Struktur der Sätze in der Sprache definiert. Also zum Beispiel uns sagt, dass Sie einen Funktionskopf schreiben, indem Sie erst einen Typ schreiben, dann einen Namen schreiben, dann Klammer auf und so weiter. Das ist die Syntax der Sprache und die Semantik wiederum teilen wir auch in zwei Bereiche auf. Der erste Bereich ist die statische Semantik. Das ist der Teil der Semantik, der sich sichtbar macht, wenn Sie dem Übersetzer oder dem Laufzeitsystem das erste Mal das Programm zeigen und das System grob drüber schaut und schaut, was denn hier alles da ist und was da nicht da ist. Und der andere Teil ist die dynamische Semantik, die relevant ist für die Ausführungszeit. Das heißt, die statische Semantik, das ist so, wie wenn Sie einmal durch ein Buch durchblättern, um zu schauen, was für Wörter alles erwähnt sind und ob das alles die gleiche Sprache ist. Und die dynamische Semantik ist, wenn Sie durch das Buch sorgfältig durchgehen, die Referenzen sich anschauen zu anderen Büchern, in den anderen Büchern nachschlagen, wieder zurückgehen, nach vorne im Buch da nachschauen und vielleicht nie fertig werden mit all Ihren Referenzen und Büchern. Wobei das eher selten ist im Vergleich zu Programmen, die ja gerne mal nicht terminieren. Ich möchte heute über diese Dinge drüber gehen und das alles im Kontext eines Übersetzers tun. So sieht ein Übersetzer aus, wie Sie mir sicher glauben werden. Der Übersetzer nimmt ein Programm in irgendeiner Sprache und spuckt hinten aus irgendwas in einer ausführbaren Sprache aus. In unserem Fall ist das mal Assembler-Code. Und er besteht, Pi mal Daumen, aus drei großen Phasen, die wir nennen das Frontend für den Teil, der das Programm frisst, das Backend für den Teil, aus dem das Programm hinten wieder rauskommt und das etwas seltsam benannte Middle-End, das sich darum kümmert, Sachen etwas schneller zu machen. Das Frontend kümmert sich um die syntaktischen Teile insbesondere, also es zerlegt das Programm, baut eine Struktur aus den Bauteilen des Programms, führt eine Analyse durch, um herauszufinden, was für Namen was bedeuten. Also wenn Sie eine Variable definiert haben und sich auf die Variable beziehen, stellt es die Verbindung her zwischen der Verwendung der Variable und der Definition der Variable. Und Typüberprüfung, dass alle ihre Typen zusammenpassen. Und was dieses Frontend zu Ende macht, ist, dass es eine Zwischenrepräsentierung herausspuckt. Es gibt verschiedene Zwischenrepräsentierungen, gehen wir hier nicht drauf ein. Das wäre Material für eine Compiler-Vorlesung. Aber die Zwischenform wird zum Middle-End weitergereicht, das auf dieser Zwischenform Optimierungen durchführen kann. Und diese dann wieder weiterreicht zum Backend. Und das Backend nimmt diese dann, schaut sich an, was da für Konstrukte drin sind, sucht für jedes Konstrukt sich aus, was für Maschinenoperationen dieses Konstrukt nachher repräsentieren sollen und sucht sich heraus, welche von ihren Variablen in Registern abgelegt werden, welche auf dem Stapel abgelegt werden, welche vielleicht ganz woanders abgelegt werden. Wir werden uns heute mit dem Frontend ein wenig beschäftigen und dann werden wir uns mit dem Middleend beschäftigen, da das ein Teil ist, der Sie als Programmierer immer mal wieder berührt, und zwar auf subtile und verwirrende Arten und Weisen, damit Sie mal ein bisschen Überblick davon bekommen, was Sie von einem Compiler erwarten können und was nicht. Aber fangen wir erstmal mit dem Frontend an. Sagen wir mal, Sie geben Ihrem Compiler dieses kleine C-Programmfragment hier. Was Sie hier sehen, ist eine Folge von zwei Deklarationen mit Initialisierung. Die erste deklariert ein X mit Initialisierung 17 plus 3L. Das L ist ja eine Long-Konstante, wie Sie vielleicht noch in Erinnerung haben. Und dahinter haben wir dann eine Deklaration, Initialisierung und somit auch Definition einer Character-Zeigervariable C, der wir x zuweisen wollen. So, jetzt habe ich Ihnen schon gesagt, was so die statische Bedeutung des Programms ist, also was die verschiedenen Sachen sind, die wir hier intendieren, wie die Sachen so sich zusammenfügen, was da berechnet werden soll. Das weiß der Compiler natürlich erstmal nicht. Der Compiler sieht nur eine Folge von Bytes, also die ganzen Zeichen, die Sie hier haben, in ASCII kodiert und muss da jetzt irgendeinen Verstand und Sinn drauf sehen und drin sehen und drauf anwenden. Er fängt mit der lexikalischen Analyse an. Die lexikalische Analyse nimmt sich das, was Sie da haben, hackt das in kleine Stückchen und gibt uns das, was Sie hier auf der rechten Seite sehen. Das ist also eine Liste von Tokens und Lexemen, also von Paaren von Tokens und Lexemen. Auf der linken Seite sehen Sie das jeweilige Token, zum Beispiel den Punktuator, das kann eine geschweifte Klammer oder ein Gleichheitszeichen sein. Auf der rechten Seite sehen Sie das Lexem, das dazugehört. Das könnte zum Beispiel bei der Konstante, bei der ersten, die Sie da haben, die 17 sein. Es könnte aber auch bei einer anderen Konstante, der nächsten, die 3 jeweils sein. Die Bedeutung von diesen verschiedenen Tokens leitet sich aus der Sprachdefinition her. Ich habe die Namen hier direkt aus der C99-Sprachdefinition, war das, glaube ich, entnommen. C11 sollte das gleiche sein. Und Sie sehen, wir haben jetzt eigentlich nicht viel gewonnen aus menschlicher Sicht. Wir haben jetzt das, was wir da links hatten, was für uns schön lesbar war, in eine ungeordnete Fassung gebracht. Aber natürlich, nur weil es für uns schön lesbar war, mit den Zeilenumbrüchen und so weiter, heißt das nicht, dass es dem Compiler viel gebracht hat. Und der Compiler arbeitet jetzt viel lieber auf dieser Basis, die wir hier haben. Der Compiler nimmt sich also diese Tokens und Lexeme und legt die in einer Reihe an und versucht jetzt, seine Grammatik darauf anzuwenden, um die Struktur in diesem Gewusel von Zeichen zu finden. Diese Struktur wird vom Parser identifiziert und was der Parser macht, ist, dass er all diese Sachen in eine Baumstruktur abbildet. Die Baumstruktur sagt uns zum Beispiel, dass dieses Int, was wir hier haben, dass sich das zu einem Typspezifizierer entwickelt und dieses X, was wir hier haben, diesen Bezeichner, dass der zu einem Deklarator wird. Das sind auch wieder Begriffe, die ich aus der Sprachspezifikation entnommen habe. Und diese zusammen bilden eine Deklaration. Wenn Sie sich die Sprachspezifikation wirklich im Detail anschauen, sehen Sie, dass da noch ein paar Schritte dazwischen sind, aber das habe ich Ihnen jetzt mal erspart. Mir geht es hier nur ums Konzept und Prinzip. Und wenn wir all diese Sachen haben und weiter parsen, dann kommen wir darauf, dass diese Deklaration auch noch einen Initialisierer hat, der aus einer Berechnung besteht mit einer Int-Konstanten und noch einer Int-Konstanten. Und die Addition gibt es nochmal einen Zwischenausdruck, den habe ich jetzt auch nochmal rausgelassen. Hier unten wiederum, für diese zweite Deklaration bekommen wir genau dasselbe. Typspezifizierer, Deklarator, Initialisierer, gibt wieder eine Deklaration und das wird vom Parser dann in einem sogenannten Compound Statement wieder abgebildet. Die Details der Namen sind, wie gesagt, nicht relevant. Mir geht es hier darum, dass Sie sehen, dass hier eine Baumstruktur aufgebaut wird, die das Programm repräsentiert. Die nennt sich auch der Syntaxbaum, konkreter oder abstrakter Syntaxbaum, je nachdem, in welcher Phase des Übersetzers Sie sind. Das nur, falls Sie diesen Begriff mal hören. Und auf diesem Baum werden jetzt die ganzen Analysen durchgeführt, die das Compiler-Frontend macht. Und genau, der AST, der Abstract Syntax Tree. Die erste und wichtigste Analyse, wobei man kann sich über die Wichtigkeit natürlich immer streiten, die erste Analyse auf jeden Fall ist die Namensanalyse. Sinn und Zweck der Namensanalyse ist herauszufinden, welcher Name was bedeutet. Wenn Sie also irgendwo eine Definition oder Deklaration gemacht haben, dann wollen wir herausfinden, welche das war, die Sie an einer bestimmten Stelle definieren. Und wenn Sie irgendwo sich auf eine Variable beziehen, die Sie nirgendwo deklariert haben, möchten Sie an dieser Stelle eine Fehlermeldung bekommen. Das ist genau das, was die Namensanalyse macht. In unserem Fall sagt uns die Namensanalyse, dass dieses X, was wir hier zur Initialisierung von diesem C verwendet haben, dass dieses X eins war, das wir hier oben deklariert haben. Die Namensanalyse macht also nichts anderes, als Zeiger zusammenzubauen von den Verwendungen auf die Definition. Konzeptionell. Wenn Sie das Ganze in Haskell implementieren, haben Sie natürlich keine Zeiger, dann funktioniert etwas anders, aber das Konzept ist, dass Sie diese Dinge verbinden. Wenn Sie diese Namensdefinition also mit Ihren Verwendungen zusammengebunden haben oder umgekehrt, dann wird als nächster Schritt üblicherweise, je nach Sprache, in C auf jeden Fall, die Typanalyse durchgeführt. Die Idee der Typanalyse ist herauszufinden, was die Typen von allen Ausdrücken, Variablen und so weiter sind. Diese Informationen brauchen wir nachher zur Übersetzung, denn wir wollen ja wissen, ob wir eine Variable in einem 8-Byte breiten Register oder in einem 4-Byte breiten Register ablegen müssen oder wie viel Platz wir auf dem Stapel allozieren müssen dafür, welche Operationen wir dafür ausführen müssen, ob wir Fließkomma-Addition oder Integer-Addition verwenden sollen oder ob Addition vielleicht komplett verboten ist für diesen Wert. Und all das wird von der Typanalyse herausgefunden. Die Typanalyse in diesem Fall ist relativ einfach. Sie schaut sich die konkreten Zahlen hier an. Für die 17 findet sie sofort heraus, das ist eine Integerkonstante. Dieses 3 ist ein Long, weil wir hier ein L hingeschrieben haben. Das x ist ein Int, weil wir hier Int hingeschrieben haben. Also das leitet sich direkt aus der Deklaration her. Und hier Character Pointer genauso. Interessant ist, dieses Int für das x, das ziehen wir direkt über dieses Ergebnis der Namensanalyse raus. Deshalb Namensanalyse zuerst, damit wir diesen Zeigern folgen können, um unsere Typen zu bekommen. Und dann, wenn wir die Typen im ersten Schritt analysiert haben, dann können wir auf Typkorrektheit prüfen. Und beim Prüfen auf Typkorrektheit wird jetzt geschaut, dass alle Typen zusammenpassen. In unserem Fall könnte das zum Beispiel heißen, wenn wir initialisieren, dann muss der Typ des Initialisierers dem Typ des deklarierten Objekts entsprechen. In der Praxis sind da noch ein paar Konvertierungen dabei. Zum Beispiel können wir hier von Long nach Int implizit gehen. Aber die Konvertierungen erlauben uns nicht, von Int nach Character Pointer zu gehen. Deshalb bekommen wir an dieser Stelle einen Typfehler. Das alles macht der Compiler Frontend während der Typanalyse. Haben Sie soweit Fragen zum Compiler Frontend? Okay. Dann gehen wir mal weiter zum Middle End. Das Middle End bekommt jetzt von dem Frontend eine Zwischenrepräsentierung. Wie die genau aussieht, habe ich Ihnen jetzt mal erspart. Und diese Zwischenform nimmt es, analysiert es, transformiert es und versucht es allgemein zu optimieren. Dabei schaut es sich an, welche Programmteile verwendet werden, welche Ressourcen gebraucht werden, also wie viele Register brauche ich, um das abzulegen, brauche ich Fließkommazahlen, habe ich eine Rekursion, sodass ich mich um meinen Stapel kümmern muss und so weiter. Und all diese Sachen werden vom Middle End dann verwendet, um Entscheidungen zu treffen, was optimiert wird und was nicht optimiert wird. Dazu später noch ein bisschen mehr. Diese Zwischenform geht also ins Middle End rein, wird optimiert, geht wieder raus. Und wenn sie optimiert wird, geschieht das immer nach einem ganz bestimmten Verfahren. Dieses Verfahren ist, dass man eine Optimierung anwendet, die aus zwei Teilen besteht, eine Analyse und eine Transformation. Die Analyse sagt uns, ob diese Transformation anwendbar ist, und die Transformation sagt uns, was wir tun müssen, um die Optimierung durchzuführen. Die Idee ist also, wenn gesichert ist, dass die Analyse, wenn die Analyse sagt, es ist alles in Ordnung, dann garantiert uns die Transformation, dass das Verhalten beibehalten wird des Programms. Das ist nicht immer ganz so trivial. Ich habe hier mal ein Beispiel. In der ersten Zeile nehmen wir, also hier haben wir ein Array A mit mindestens 3 Elementen. In der ersten Zeile setzen wir das 0. Element auf 0. In der zweiten Zeile kopieren wir den Inhalt davon nach A1, dann rufen wir F auf und dann kopieren wir wieder A0 nach A2. Die Analyse für dieses Programm könnte uns jetzt sagen, es ist völlig in Ordnung, dass dieses hier auf Zuweisung 0 geändert wird. Aber ist es auch in Ordnung, diese A2 auf eine Zuweisung 0 zu ändern? Sie schütteln den Kopf, warum? Genau. Genau das ist das Problem. Wir haben keine Garantie, wenn das alles ist, was wir sehen, dass dieses F nicht in unserem A herumfuscht. Und genau deshalb muss die Analyse uns entweder sagen, ich kann das garantieren, also können wir es machen, oder die Analyse muss sagen, ich weiß es nicht, also können wir es nicht machen. Und wie ich hier unten gesagt habe, eine Programmanalyse muss konservativ sein. Wenn sie es nicht weiß, darf die Transformation nicht durchgeführt werden. Denn dann könnte es sein, dass sich sonst irgendetwas verändern würde am Verhalten des Programms. So, jetzt haben wir einen groben Überblick über das Middle End und jetzt nochmal kurz zum Backend. Das Backend bekommt also diese Zwischenrepräsentierung, die wir so ein bisschen optimiert haben, und schaut sich die jetzt an und versucht daraus Code zu erzeugen. Je nach Übersetzer ist das Middle End jetzt entweder spezifisch für eine bestimmte Architektur oder bei den größeren Compilern ist es etwas parametrisch, dass es verschiedene Architekturen als Ziel haben kann. Sie haben zum Beispiel den GCC in der Übung verwendet, um Maschinencode für Intel 64-Bit-Rechner zu erstellen. Das funktioniert, aber ich habe Ihnen auch eine Variante vom GCC ins Netz gestellt, mit der Sie MIPS-Code erzeugen können. Das kann der auch. Der hat eine ganze Menge verschiedener Backends. Clang und LLVM, beziehungsweise LLVM ist fürs Backend zuständig, hat ähnlich viele. Ich glaube, es hat ein paar weniger, aber das ist jetzt nicht so relevant. Was das Backend hauptsächlich macht und was bei ihm so ziemlich das Wichtigste ist, ist herauszufinden, was in welchen Registern abgelegt wird. Also zu schauen, welche Variablen in Register kommen, welche Variablen auf den Stapel abgelegt werden, welche Variablen woanders abgelegt werden. Und der zweite wichtige Schritt danach dann ist, oder teilweise auch damit verknüpft, ist die Befehlsauswahl, also herauszufinden, was der beste Maschinenbefehl für diese Operation ist. Da gibt es ja auch immer verschiedene Möglichkeiten. Gerade wenn Sie einen Prozessor mit vielen verschiedenen Instruktionen haben, die das Gleiche machen wie auf Intel, haben Sie oft die Auswahl zwischen 3, 4 verschiedenen Varianten oder sogar noch mehr, die alle das Gleiche machen. Manche davon sind kürzer, manche davon sind länger, manche davon sind vielleicht ein bisschen schneller unter bestimmten Umständen, brauchen dafür aber mehr Platz. Da muss man vorsichtige Entscheidungen treffen. Und das Backend führt meistens auch noch ganz bestimmte Optimierungen durch, die das Middle-End nicht durchführen kann, weil diese Optimierungen architekturspezifisch sind. Ein Beispiel davon sind Vektoroperationen, wobei inzwischen Vektoroperationen so standardisiert sind, dass ich vermute, dass die auch schon von einigen Middle-Ends gemacht werden. So, das heißt, wir haben jetzt den Übersetzer mal grob überblickt. Wir haben gesehen, dass wir da das Frontend haben, das sich mit der Namens- und Typanalyse und vorher der syntaktischen Analyse darum kümmert, das Programm erstmal im Speicher abzubilden und so ein bisschen strukturell zu verstehen. Und danach dann eine Zwischenrepräsentierung erzeugt, die optimiert und analysiert werden kann. Andersrum, analysiert und optimiert, aber wir brauchen beides. Und die dann weiter zum Backend gehandhabt werden kann und dort dazu führt, dass wir dann Maschinencode erzeugen oder Assemblercode. So. Haben Sie zum Übersetzer so mal auf dem High Level noch irgendwelche Fragen oder können wir weitergehen? Okay. Der Übersetzer selbst hat verschiedene Informationen, die er verwenden kann, um die Optimierungen durchzuführen, die ich angedeutet habe. Die offensichtlichsten solchen Angaben kommen aus all den Dingen, die wir explizit ins Programm reingeschrieben haben. Und meistens sind das einfach Sachen, die wir berechnet haben wollen oder von denen wir dem Übersetzer sagen oder der Programmiersprache ausdrücken, ich möchte, dass hier eine Addition von diesem und jenem berechnet wird oder ich möchte, dass hier das und das zurückgegeben wird. Aber manchmal gibt es auch Sachen, die nicht so explizit in der Sprache angegeben werden könnten, wenn wir uns rein auf die Semantik in der Sprachdefinition beschränken würden. Deshalb gibt es etwas, was sich Qualifizierer nennt. Die Idee bei einem Qualifizierer ist, dass Sie dem Compiler Frontend und Middle-End und vielleicht auch teilweise dem Backend gewisse Informationen darüber geben können, was Sie denn so alles intendieren und was Sie nicht intendieren mit bestimmten Sachen. Und diese zusätzlichen Informationen können beim Optimieren Ihres Programms helfen. Die Annotationen schränken Sie aber auch meistens in irgendeiner Art und Weise ein. Und deshalb möchte ich mal über 4 von diesen Qualifizierern drüber gehen. Die 4, die aus meiner Sicht die relevantesten sind. Und so viele gibt es in C nicht, aber fangen wir mal an. Der erste, den ich hier für Sie habe, ist